Da habe ich ganz viele Code of Conduct, so wie man miteinander umgeht, wie Elternschaft in Deutschland funktioniert, wie Arbeiten hier funktioniert und so ein Kram, kannte ich ja gar nicht mehr. Ich musste mich vorher erstmal so orientieren und habe auch so viele Rassismen überhaupt nicht gepeilt, weil in Südafrika es so offensichtlich ist. Da ist so, oh, also dann sagt man, wollen wir irgendwo hingehen? Dann frage ich so, is it a black place or is it a white place? Und es ist so total normal für die Vorbereitung darauf, so wo man dann hingeht und was für einen Abend man verbringt. So wie selbstverständlich ist es, dass wir da als eine Gruppe von schwarzen Menschen heute aufkreuzen? Und wenn es nicht selbstverständlich ist, womit man sich so, dann muss man so sich so seine Rüstung anziehen. Und dann ist man so bereit dafür, in diese Räume zu gehen und die Blicke auszuhalten.
Aktivismus, Ehrenamt, soziales Engagement. Was versteckt sich eigentlich dahinter? Und wer engagiert sich hier eigentlich für was? Willkommen bei Viva la Social, dem Podcast von Viva con Agua. Wir sind Micha Fritz und Sophia Burgert und sprechen hier mit unterschiedlichen Persönlichkeiten über ihre Beweggründe für soziales Engagement. Gemeinsam wollen wir herausfinden, warum es in der heutigen Zeit überhaupt so wichtig ist, sich zu engagieren und was kann Engagement überhaupt bewirken. Viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zu Gast bei Viva la Social. Heute ist Eileen Puhlmann da. Schön, dass du da bist. Hallo.
Danke, schön, dass ich hier sein darf.
Hallo, Micha Fritz. Schön, dass du da bist.
Ja, und ich habe gerade schon Einlauf bekommen dafür, dass ich die vorbereiteten Texte nicht lese. Das ist in dem Fall auch wieder nicht notwendig, weil ich Eileen seit sehr vielen Jahren kenne, sehr gut kenne. Und das ist auch gleich der Disclaimer. Das heißt, in dem Fall, wenn sie in ihr Rasiermesser-Feedback in mich einfällt, dann ist es das, dass ich eine hohe Lernkurve durch sie hatte. Und deswegen brauche ich keine Vorbereitung, sondern ich kenne diese Person und liebe sie sehr.
Sehr gut. Hat er sich direkt schon mal eine Entschuldigung zurechtgelegt?
Ja. Immer.
Ist so, ne? Für alles.
Normalerweise tatsächlich stelle ich immer die Gästin vor. Ich habe heute mal einen anderen Vorschlag mitgebracht. Ich bin gestern auf dein LinkedIn-Profil gegangen und habe mir mal deine Beschreibung aus deiner Biografie rausgezogen. Also gibt es ja immer vorne so eine schöne Beschreibung. Ja. Hab die einfach mal mitgebracht und dann kannst du ja mal entscheiden, was du davon heute so ein bisschen noch weiter ausreifen möchtest oder erzählen möchtest. Also Eileen, du bist Director at Lemonade and Charity Foundation, Writer, Speaker, Trainer on Social Justice Issues and all things concerning critique of power.
Ja, deswegen ja, Rasiermesser an mich.
Ja, ich finde das es ist ein bisschen abstrakt, aber irgendwie trifft es mich doch ganz gut. Also auf allen Ebenen und den verschiedenen Feldern, die mich interessieren oder in denen ich irgendwie aktiv bin.
Wenn du es dir aussuchen könntest von all den Themen, ich meine, das ist ja ein großes Themenspektrum in dieser Beschreibung, worüber würdest du heute gerne als erstes sprechen?
Also ich finde ja, dass Critique of Power oder auch Machtkritik inhärent ganz, ganz viel Gesprächsraum lassen für alles. Deswegen würde ich da gerne bei bleiben.
Sehr schön. Da können wir ja direkt die Brücke schlagen zu Micha Fritz. Der schwitzt jetzt schon, denkt sich so, oh, Machtverhältnisse, Macht abgeben. Wie habt ihr euch denn kennengelernt, ihr zwei? Und wo berührt es vielleicht auch diese Themen?
Über eine Person, bei der ich auch sehr geschwitzt habe. Wir hatten neulich einen Podcast mit Agi zur Millantor Gallery und durch deine Arbeit bei Charity Lemonade. Du hast warst die erste Angestellte mit Agi, glaube ich, und ihr habt den kompletten Verein hochgezogen, der ja quasi angedockt ist an die GmbH, wenn ich jetzt Quatsch erzähle, sagst Bescheid. Und das vor 9 Jahren oder so?
Nee, vor 7. 2016 bin ich gekommen.
Genau, und es war immer so, dass Eileen mit ihrer Perspektive auch meistens einen richtigen wunden Punkt oder Blind Spot auch innerhalb der Viva con Agua Dynamiken gefunden hat, weil natürlich wir ja auch weiße privilegierte bürgerliche cis Dudes aus dem Schwabenländle waren und sind, die das gegründet haben und da teilweise natürlich vor 9 Jahren deutlich unreflektierter, aber immer noch manchmal unreflektiert mit diesen Themen umgegangen sind und da war immer ein stetiger Austausch quasi da. Für den ich sehr dankbar bin, weil für mich war es ja quasi eine Lehre, ohne lernen zu müssen. Also das ist ja auch voll oft so ein Thema, ne, dass dann Menschen, die vielleicht von Rassismus betroffen, Sexismus, Transphobie, noch die ganze Aufklärungsarbeit machen müssen, in Anführungszeichen müssen. Da habe ich ganz viel gelernt
Von profitiert.
Ja, ganz viel profitiert davon. Und ich kann auch jetzt nur auf eine Bühne gehen und das Patriarchat erklären. Ja, das
und viel ist, Geld dafür einheimsen.
Weil ich das geschenkt bekommen habe, diese ganzen. Und das heißt, ich profitiere zweimal. So, ich habe einmal profitiert von den Machtstrukturen, wie sie generell sind, und dann noch das Wissen quasi umsonst bekommen. Ja.
Ja, vielleicht nochmal zum Kennenlernen. Das ist ganz interessant, weil mich dadurch irgendwie mit Micha und Agnes auch noch so eine ganz besondere Zeit verbindet, weil ich war 13 Jahre nicht in Hamburg und bin dann in diesen Job bei Lemonade im Charity e.V. gekommen. Und das hieß, ich bin am 21. August gelandet, am 1. September habe ich angefangen zu arbeiten und saß dann in diesem Büro mit irgendwie 13 Jahren nicht da sein im Gepäck und auch so die Hamburger Dynamiken überhaupt nicht kennen. Ne? Ich kannte niemanden. VCA kannte ich nur als Gerücht. Selbst die Lemonade-Gründung habe ich nicht mitbekommen, weil ich ja gar nicht in Deutschland war. Und dann war ich auf einmal inmitten der Schanze in diesem, habe ich mich in diesem Social Business NGO-Feld wiedergefunden mit einem Micha, der immer reliably jeden Tag einmal kurz irgendwie so reingeschneit ist, irgendwas gedumpt hat und wieder abgezogen ist. Aber gleichzeitig wurde ich auch sehr, sehr warm willkommen geheißen von und sehr in diesem Schwabenkreis aufgenommen. Und ich weiß auch genau, wie ich dachte, ich war bei denen zu Hause und dachte so, ich bin Hamburgerin, ich bin in Barmbek geboren und ich war so, wo sind denn hier, warum sind das alles Schwaben? Die kamen alle aus dem Süden in dieser Wohnung und ich fand das super weird. Es war wie in so eine Expat-Bubble irgendwo einzutauchen. aber deswegen verbinde ich mit der Zeit auf jeden Fall auch so totales Wiederankommen und das hat natürlich ist auch ein besonderer Platz für die Fritzes. Bei mir, obwohl ich natürlich Agnes gefragt habe, als klar war, dass die heiraten, bist du dir sicher? Ganz sicher?
Wow, danke, dass du das jetzt droppst.
Wusstest du, dass Micha
dieses Mal nicht. Das verändert aber auch meine Beziehung zu Aileen nicht. Ja. Ich habe sie auch mehrfach gefragt.
Ja, eben. Genau.
Okay, verstehe. Bevor wir gleich nochmal zu Charity und Lemonade zu sprechen kommen, weil ich die Arbeit auch, wir haben hier an dieser Stelle nochmal Limonaden stehen von Lemonade, sehr köstlich. Kleine Werbung an dieser Stelle. Was war in den 13 Jahren, bevor du angefangen hast, du hast erzählt, du warst nicht in Hamburg.
Ich habe
gelesen, dass du unter anderem auch in Südafrika gelebt hast. Du hast ein Stipendium bekommen. Ich glaube, ursprünglich waren 2 Jahre geplant. Aus den 2 Jahren wurden 7 Jahre. Vielleicht erstmal zu dieser Südafrika-Zeit.
Ja.
Was genau hast du da gemacht und wie kam es, dass aus 2 Jahren 7 Jahre wurden?
Okay, also genau, ich habe in London studiert, das waren sozusagen die 6 Jahre davor und bin aus London direkt nach Südafrika, damals mit einem sogenannten Entwicklungsstipendiat vom Deutschen Entwicklungsdienst, dem DED, den gibt es jetzt nicht mehr, der ist in die mit der GTZ damals fusioniert in 2011. Also aber damals gab es diesen Ansatz und das war junge Menschen aus dem Studium sozusagen in die Entwicklungszusammenarbeit einzuführen und das auf bezahlt. Und der Grund, warum ich in Südafrika gelandet war, ist eigentlich relativ lapidar. Und zwar, ich konnte mir keine unbezahlten Praktikas leisten. Und das war eine Option, einigermaßen bezahlt, also auch nicht gut bezahlt, also gar nicht im Vergleich zu irgendwie jetzigen GEZ-Trainee-Stellen. Aber ich wusste, ich kann davon meine Miete zahlen und ein Jahr irgendwie ein bisschen was lernen in genau dem Feld, das ich studiert hatte. Ich hatte meinen Master in Tourismus und Entwicklungszusammenarbeit gemacht in England. Und das war in dem 2009, das war das World Cup Jahr. Und da waren ganz viele Tourismusinitiativen in Südafrika. Und das hieß, dass ich da einfach so einen total passenden, weiterführende Erfahrung sammeln konnte und das wäre für ein Jahr gewesen. Mein Vater kommt aus Ghana. Ich habe mich in meinem Studium ausschließlich mit Ost- und Westafrika befasst. Südafrika war nie auf meinem Radar. Ich bin da wirklich einfach nur so gelandet und muss gestehen, dass ich nach dem ersten Jahr auch nicht überzeugt war. Ich war so, okay, this is a weird place. Fand es sehr, sehr schwer anzudocken, zu verstehen, die Komplexitäten dieses sehr, sehr komplizierten Landes. Und habe dann aber innerhalb des ersten Jahres schon einen weiterführenden 2-Jahres-Vertrag angeboten bekommen. Und ich wusste, jetzt kann ich ein bisschen was verdienen und meine ganzen Kredite abzahlen. Ich hatte eine Auslands-BAföG, meinen Studienkredit für meine Master-Studiengebühren. Also es war wirklich eher so aus so einem Need und nicht, dass ich dachte, okay, dann bleibe ich jetzt hier und gebe dem nochmal eine Chance, auch in eine größere Stadt ziehend. Und dann war ich 2 Jahre da und ich mache es mir schon dann, wo ich bin, gemütlich und kreiere mir so mein Zuhause. Und das habe ich da dann halt auch gemacht. Nach 4 Jahren war ich schwanger und dann hatte ich ein Baby und dann war ich so, ah, jetzt irgendwo anders und habe ich auch keine Lust. Und da, so wurden daraus halt 7 Jahre.
Wow.
Genau.
Krass lange Zeit. Inwiefern hat denn die Zeit auch so, also du sprichst in deiner Arbeit ja auch viel über deine eigenen Rassismuserfahrungen, die deine Tochter leider machen musste, aber auch so zu Themen Identitätsfindung, kulturelle Aneignung. Inwiefern hat dich denn die Zeit in Südafrika dahingehend auch geprägt?
Ja, das Interessante ist natürlich, und das finde ich sehr, sehr spannend, dass in England oder auch in Südafrika Rassismus natürlich ein super präsentes Thema ist, aber ich natürlich, wenn du nicht von zu Hause bist, immer einen bestimmten Abstand dazu hast, als, ja, ich bin ja Deutsch, ne? Und natürlich in England, ich habe an einer super internationalen Uni, da waren noch, keine Ahnung, gefühlt 30% genauso wie ich. So transnational, biracial, from all over the place, irgendwie zu verschiedenen Orten zugehörig fühlen.
Transnational, biracial, was genau bedeutet das oder versteckt sich dahinter? Als transnational werden Merkmale und Prozesse bezeichnet, die über die staatlichen Grenzen von Nationen hinausgehen bzw. durch diese hindurch diffundieren. Und biracial bezieht sich auf einen Begriff, der zwei unterschiedliche ethnische Volksgruppen miteinander vereint. Klingt im Englischen übrigens sehr viel besser als im Deutschen. Da wäre das sowas wie gemischtrassig. Und oft wird biracial genutzt im Kontext von Menschen, die zum Beispiel einen schwarzen und einen weißen Elternteil haben.
Da war das für mich nicht so ein großer Raum, also nicht so viel Raum eingenommen. In Südafrika ist Rassismus ja sehr overt, also sehr offensichtlich und sehr viel Teil auch des Alltags und des Gespräches. Aber sehr fokussiert auf den südafrikanischen Kontext. Da konnte ich das auch anprangern und ich konnte mich auch total gut irgendwie solidarisieren. Und gleichzeitig war es aber nicht zu Hause. Ich hatte immer noch Deutsch-Privilege letztendlich. Ich musste mich zwar outen und es gab Räume, zu denen ich auch nicht, an die ich auch nicht gegangen bin, was ganz interessant war für meine weißen deutschen Kolleginnen, weil die das gar nicht gepeilt haben. Die waren so, wenn ich so in so eine Sportsbar, wo nur Afrikaner rumhängen, habe ich keinen Bock zu gehen. Und sie war so, warum nicht? Naja, weil du gehst da rein und alle Köpfe drehen sich um, weil es gibt unwritten laws. Also es gibt Orte, an denen gehst du einfach nicht, obwohl du es natürlich dürftest, aber du gehst nicht, weil es ganz schwer auszuhalten ist. Und das haben die oft nicht verstanden, glaube ich. Oder auch, ich erinnere mich sehr doll an das Gefühl, dass mir vermittelt wird, dass ich übertreibe, so mit dem Benennen davon. Und genau, also es hat auf jeden Fall eher jetzt dann im Nachhinein, als ich dann wieder hier war, rückwirkend ganz viel mit mir gemacht. Also als ich da war, war es mir, ich hatte sehr auch radikale Freundinnen und schwarze Südafrikanerinnen, von denen ich sehr viel gelernt habe und halt das mir nicht so gemütlich machen kann in meinem Privileg. Also das schaffe ich, kann ich gar nicht. Also ich nehme diese Themen mit nach Hause, ich träume davon nicht. Ne? Also es ist so, ich bin nicht so gut da drin zu, wie sagt man das auf Deutsch, so compartmentalizing, also so in so Boxen das zu tun, sondern für mich ist das dann immer präsent.
Compartmentalizing, okay, da muss ich selber noch mal kurz nachgucken, bedeutet nichts anderes als etwas in verschiedene Sektionen zu unterteilen oder eben auch in Boxen zu tun, wie Aileen es auch schon im Podcast selber erklärt und kommt vom englischen Begriff to compart, also in einzelne Teile aufsplitten.
Und das hatte ich da auch schon, weil es ja eine tiefe Ungerechtigkeit ist, eine inhärente historische Ungerechtigkeit. Und die konnte ich sehr schlecht aushalten. Ich fand jeden Tag, an dem ich an einem Township vorbeigefahren bin, schwer. So, ich war nicht so, ach, das ist jetzt so normal. Ich fand das nie normal. Und dementsprechend, jetzt rückwirkend, war das schon auch eine ganz schön schwere Zeit. Ich hatte ein total gutes Leben. Ich hatte ganz viele Privilegien, von denen ich jetzt träumen könnte, einfach aufgrund dessen, dass ich einen Euro verdient habe und ne, in so einer internationalen Organisation angedockt war. Und gleichzeitig habe ich aber irgendwie meine Empathie nicht verloren. Was, glaube ich, sehr schnell passiert. Und ich kann es auch nachvollziehen, dass das so ein psychologischer so ein Schutzmechanismus ist, sonst würde man ja jeden Tag weinen, ne?
Ja, klar.
Genau, also es war schon, hat mich auf jeden Fall sehr doll geprägt, aber während ich jetzt im Rückwirkend irgendwie noch fast viel mehr, als ich da war.
Voll spannend, weil ich auch irgendwo, glaube ich, gelesen habe, dass jetzt, also das hast du ja jetzt auch gerade beschrieben, dass sich sozusagen diese Zeit ein bisschen auch vorbereitet hat auf deine Arbeit, die du jetzt machst sozusagen, aber dass du vielleicht hier auch im St. Pauli-Umfeld oder auch jetzt hier in Deutschland, wie auch immer, noch krassere Erfahrungen gemacht hast mit dem Thema kulturelle Aneignung, Identitätssuche oder halt auch einfach Rassismuserfahrungen, wo ich mich irgendwie echt immer wieder auch frage so, what the fuck? Also leben wir hier in einer harten Bubble und denken, wir laufen durch St. Pauli und es existiert hier nicht.
Mhm.
Ja, ich finde es irgendwie, also hat mich dann doch echt nochmal auch ja, zum Nachdenken angeregt, als ich darüber gelesen habe.
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass für mich der Aufprall dann so hart war, weil ich ja in einer vermeintlichen Bubble bin, in der du so erwartest, ach, St. Pauli, da passiert mir nichts, so ein bisschen. Mhm. Also es ist so, dieser Stadtteil hat natürlich die härteste Gentry-Welle mitgemacht. Es ist nicht der Stadtteil, den ich kenne, noch als ich als Kind und Jugendliche in Hamburg aufgewachsen bin.
Mit Gentry-Welle ist übrigens nichts anderes gemeint als der Prozess der Gentrifizierung, den sicherlich viele von euch, die in großen Städten wohnen, schon seit einigen Jahren beobachten. Was passiert ist, dass viele teure, hippe Cafés, Läden etc. in gewisse Quartiere einziehen. MieterInnen, die dort schon lange wohnen, können sich die steigenden Mieten nicht mehr leisten und so werden viele einkommensschwächere Haushalte verdrängt durch wohlhabende Haushalte und das gesamte Stadtbild des Quartiers verändert sich.
Es hat sich viel verändert und davon habe ich natürlich wenig mitbekommen. Also es ist ja auch wichtig. Das heißt, ich hatte schon auch einen sehr naiven, illusionären Zugang zu, wie ich mir vorgestellt habe, hier zu wohnen und zu arbeiten. Und ganz wichtig, ich wohne und arbeite hier nur, weil unser Büro hier ist. Ne? Also das war sozusagen meine Ausgangsposition damals, zu sagen, okay, da ist das Büro, ich möchte so nah wie möglich eine Kita. Ich habe eine Kita als erstes gefunden aus Südafrika heraus. Ich wusste ja, ich fange an, ich brauche Kinderbetreuung. Ich wusste noch nicht, wo ich wohne und deswegen bin ich vom Arbeitsplatz ausgegangen. Habe gesagt, okay, dann brauche ich Kinderbetreuung. Wenn sie nah an der Arbeit ist, dann reicht es auch schon, weil ich dann hin und abholen kann, selbst wenn ich noch nicht weiß, wo wir dann wohnen. Und so wurde es halt diese Kita auf St. Pauli. Und dann habe ich eine Wohnung einen Kilometer weiter gefunden durch Netzwerk, weil so funktioniert Hamburg halt. Und so bin ich in dieser Bubble überhaupt gelandet. Wäre das Büro in Barmbek, ja, oder irgendwo anders, dann säße ich hier vielleicht gar nicht. Also dann wären meine Erfahrungen natürlich irgendwie auch anders gewesen. Das ist irgendwie schon auch alles Zufall. Und jetzt bin ich aber natürlich total zu Hause hier. Ich bin alleinerziehend, bedeutet, diese logistische Nähe macht es mir überhaupt möglich, so zu arbeiten und teilzuhaben und teilzunehmen, wie ich es konnte in den letzten Jahren. Genau. Und ich glaube, was dann so verletzend war, um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, ist, dass es natürlich, wenn mir irgendein, keine Ahnung, Georg in Barmbek, HSV-Fan, whatever, ich will jetzt hier gar nicht,
das ist okay. Okay. Das nehmen wir.
Whatever, also so, keine Ahnung, der Nachbar, der die ganze Zeit schlechte, rassistische Witze macht und denkt, sie sind lustig. Also wenn es mir bei dem begegnet, dann bin ich so, ja, okay. Aber wenn mir dann sozusagen die Unwilligkeit in einer Bubble, die von sich selber vermeintlich meint, richtig, richtig die Multikulturalität zu lieben und sich dann aber in ihren Freundeskreisen keine einzige Person of Color wiederfindet, davon so zu profitieren, einfach nur in Proximity, also in der Nähe von Multikulturalität zu sein und davon auszugehen, dass das einen selber dann frei macht, sich mit seinen eigenen verinnerlichten Rassismen auseinandersetzen zu müssen. Und als ich das sozusagen dann gelernt habe, das war, glaube ich, viel schmerzhafter. Ich glaube, das war sozusagen der Aufprall, der dann auch unter anderem dafür gesorgt hat, dass ich noch aktiver geworden bin. So davor, die ersten paar Monate, da war ich ehrlich gesagt in so einer krassen, da musste ich mein Leben irgendwie auf die Reihe kriegen. Da habe ich ganz viele Code of Conduct, so wie man miteinander umgeht, wie Elternschaft in Deutschland funktioniert, wie Arbeiten hier funktioniert und so ein Kram, kannte ich ja gar nicht mehr. Ich musste mich vorher erstmal so orientieren und habe auch so viele Rassismen überhaupt nicht gepeilt, weil in Südafrika es so offensichtlich ist. Da ist so, oh, dann sagt man, wollen wir irgendwo hingehen? Dann frage ich so, is it a black place or is it a white place? Und es ist so total normal für die Vorbereitung da drauf, so, wo man dann hingeht und was für einen Abend man verbringt. So, wie selbstverständlich ist es, dass wir da als eine Gruppe von schwarzen Menschen heute aufkreuzen. Und wenn es nicht selbstverständlich ist, womit man sich so, dann muss man so sich so seine Rüstung anziehen. Und dann ist man so bereit dafür, in diese Räume zu gehen und die Blicke auszuhalten. Und hier war das so, war das Offensichtliche ja nicht da. Da waren es dann halt vor allen Dingen Bemerkungen zu meiner Tochter. Also das hat mich natürlich auch nochmal anders wieder positioniert. Ne? Dass du ein Kind, das ist ja so, macht dich ja total offen für übergriffiges Verhalten, weil alle das Gefühl haben, kommentieren, anfassen oder whatever zu können. Und das hat für mich dann auch nochmal einfach wieder das war ein neuer und anderer Zugang dann dazu. Ich bin ja nach dem Abi gegangen. Also ich war, keine Ahnung, Anfang 20, als ich Hamburg verlassen habe und hatte ganz andere Themen zu dem Zeitpunkt noch im Kopf.
Correct me if I'm wrong, wenn ich da mal, also Dazu kommt ja nochmal, abseits davon, dass man es von St. Pauli nicht erwartet, erwartet man es natürlich auch nicht von Charity Lemonade und Viva Con Agua. Weil du denkst, ey, ihr seid im entwicklungspolitischen so, ihr macht Projekte mit Menschen, wo in jedem Scheißantrag auf Augenhöhe steht. Und wir kennen, ne, würde ich auch gerne deine Definition von Augenhöhe nachher rein. Dass das ja auch nochmal hinzukommt, dass es nicht nur in diesem Stadtteil ist, sondern dann auch noch in der Jobbubble es eben auch komplett unreflektierte Menschen durch die Gegend schippern und egal ob es Charity Lemonade oder auch das Wasser oder unsere Arbeit als Verein ja genauso einfach nochmal on top.
Das stimmt, aber darauf war ich vorbereitet. Ich war ja lange in einer deutschen Organisation und bin nicht, also ich war irgendwie darauf vorbereitet, dass du innerhalb von Organisationen nicht automatisch.
Du hast es so scheiße erwartet?
Nein, es war auch überhaupt nicht scheiße. Also,
ich kitzel nur.
Ich habe ja das Privileg gehabt, die ganze Zeit in einem sehr kleinen, geschützten Raum zu arbeiten. Ne? Also ich meine, wir waren am Anfang zu zweit, jetzt sind wir zu fünft. Also in einem Team, was ich mir aussuchen konnte. Ne? Ich innerhalb der GmbH natürlich eine Rolle spielen, aber auch da den ganz mit der Zeit eine größere Rolle habe, in der, wie ich mir diesen Raum kuratieren kann. Ne? Und auch die, klar, musste ich Arbeit investieren und die kennen auch alle meine One-Liner und meine, ich bin ja auch da sehr direkt, wenn ich Dinge nicht okay finde oder wie kommuniziert wird oder so. Aber da bin ich letztendlich die einzelnen Menschen, mit denen ich da zu tun gehabt habe und auch immer noch habe ich immer als sehr aufmerksam wahrgenommen, ne? Also auch so meine und bei euch ja auch, also meine Ansätze oder meine Gedanken, die ich dann in dem Moment geteilt habe, auch wirklich irgendwie anzunehmen. Und ich meine ganz lange, ich habe ja auch ganz viel gelernt. Also es ist, glaube, das ist ganz wichtig. In diesen letzten 7 Jahren bin ich ja auch durch eine harte Universität gegangen. So, die Diskurse verändern sich ständig, sich selber in Relation zu diesen Diskursen zu sehen und zu platzieren. Gleichzeitig irgendwie, war bei Tupoka Ogette in 2016 auf einem Workshop, weil ich so überfordert war, damit meine Tochter durch Institutionen zu begleiten. Ja. Tja. Also ich habe mich ja selber geworkshoppt. Und das war vor 2020, das war weit vor der öffentlichen Debatte, weil ich dachte, ich habe nicht genug Tools. Ich bin 2019 auf Bundestreffen von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland gefahren, weil ich dachte, okay, anscheinend brauche ich ja Guidance und irgendwie Support und ich muss rausfinden, wie es anderen geht und wie sie damit umgehen. Und das habe ich mir alles aus einem eigenem Gefühl heraus dann eröffnet und erarbeitet.
Voll. Ich finde es auch voll wichtig, was du gerade nochmal ansprichst, weil das wird ja auch oft sozusagen zu Recht kritisiert und was ich auch hier beobachte, dass sozusagen das Missverständnis herrscht oder sozusagen die falsche Annahme, dass Leute, die von Rassismus betroffen sind oder von irgendwelchen, keine Ahnung,
Diskriminierungsformen,
dass die sozusagen Expertinnen sind auf dem Gebiet. So, nur weil du von einer Sache betroffen bist, heißt das ja nicht unbedingt, dass es dich zu einer krassen Expertin macht. Du, ne, wie du schon sagst, das Rüstzeug hast, um zu verstehen, was da überhaupt passiert, wie du deine Tochter irgendwie sensibilisierst oder schützt sozusagen und dass das eigentlich ein Job ist von jedem sozusagen.
Da bin ich ein gutes Beispiel. Also ich bin zum Beispiel Vater von 2 Kindern und habe damit ja 2 Kinder auch gezeugt. So.
Davon gehe ich schwer aus.
Null verstanden, wie dieser ganze Prozess, also es wäre mir auch in dieser ganzen natürlich Wash, ne, Menstruationshygiene und so weiter nochmal einfach bewusst geworden, wie null Heilung ich von diesem Thema habe.
Ja.
Ja, und das ist jetzt natürlich eine vielleicht falsche Analogie, aber ich wollte es auch ein bisschen humoristische
nur weil
Art
du
und Weise.
Nicht, also nur,
ich kann ja nicht betroffen sein von irgendeiner Diskriminierung, deswegen kann ich das nicht als Beispiel nehmen.
Ja.
Aber will nur dafür eine Lanze brechen, dass es überhaupt nichts, das eine mit dem anderen zu tun haben muss.
Genau, und was mir, und ich glaube, worin halt die, ja, das Schöne daran liegt, wenn man sich das selber arbeitet, wenn man von Diskriminierungsformen betroffen ist, sich die strukturelle, wenn man die Struktur versteht und wenn man die Dynamiken zuordnen lernt, dann erlaubt es dir das von dir selber, also dann kannst du es von deinem Selbstwert abtrennen. Dann weißt du, das ist die Struktur und das bist nicht du persönlich. Das bin nicht nur ich, sondern das ist, ich habe nichts falsch gemacht oder dass ich mich irgendwie, dass das Imposter-Syndrom mein ständiger Begleiter ist. Das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht gut genug bin, sondern weil die Struktur so gemacht ist, damit ich mich so fühle. Ich wurde so sozialisiert, ja, und alle anderen halt auch. Und das hilft aber. Und das ist genauso wie wenn ich mit meiner Tochter das Einordnen lerne. Das bedeutet, dass ich das Gefühl habe, vielleicht erlaubt es ihr gar nicht erst in so eine Selbstwert-Minderwertigkeitsspirale zu kommen, weil sie weiß, das ist eine Dynamik. so. Und die ist ungerechter zu manchen Menschen als zu anderen, ja. Und das erlaubt es sie halt. Also ich habe davon ja auch profitiert, sozusagen von diesem Nebenstudium. Aber es war halt auch total viel Arbeit. Und deswegen ist es ja auch oft, wenn in diesen gesellschaftlichen Debatten jetzt gerade so betroffenen Perspektiven so kritisiert werden als, aber das ist, macht sie ja nicht zu Expertinnen. Nein, aber wir haben ja alle derbe viel gelernt. Deshalb, also weil wir eine Stimme für uns gefunden haben, das zu verbalisieren und alleine dahin zu kommen, wo man verbalisieren kann, also die Bauchschmerzen in Worte fassen, ist ein krasser Prozess der Arbeit. So. Und ich glaube, das wird oft nicht gewürdigt. Das, und klar sind wir dann doch auch, die das schaffen, darüber zu sprechen, auch nur eine ganz kleine Minderheit an Repräsentanz von vielen Menschen, die gar keinen Zugang haben, entweder nicht zur deutschen Sprache oder überhaupt zu Zugang zu diesen, zu dem Verständnis dieser Strukturen. Das ist ja auch letztendlich wieder eine innerhalb der Marginalisierung ein Privileg, überhaupt die Personen sein zu können, die Stimme haben und dann natürlich auch in einer Gesellschaft, die letztendlich vor allen Dingen, ne, bei racial schwarzen Menschen in Deutschland wesentlich größere Plattformen geben als dark-skin schwarzen Menschen. Also auch innerhalb da drin befindet sich ja Struktur. Und das sozusagen nachvollziehen zu können, einordnen zu können und auch sich selber da drin positionieren und platzieren zu können, ist ein total großer Schatz, wirklich, weil er einem diese sehr, sehr komplizierte Gesellschaft zugänglich macht.
Biracial und Dark Skin, korrigiere mich, wenn ich was Falsches sage, aber so wie ich es gelernt habe, ist Colorism. Mhm. Das heißt, dass Menschen, die eher noch näher an der weißen Hautfarbe sind, in Anführungszeichen, leichter Zugänge bekommen als einfach sehr viel dunkler.
Ganz genau. Ja. Voll.
Was ich mich jetzt trotzdem gerade nochmal gefragt habe und eigentlich ist so spannend, weil ich gerade merke, auch in meinem Vorbereitungszettel, ich habe ja ganz viele Themen, die eben nicht so abzielen auf gerade das Thema Rassismus sozusagen, ne? Und ich mich, aber jetzt reden wir natürlich viel darüber, weil du auch in deiner Arbeit natürlich auch einen Fokus darin setzt, aber inwiefern ist es dir denn auch wichtig, dass du für andere Themen zum Beispiel als Speakerin angefragt wirst, weil du machst ja auch so viel wichtige Arbeit, die sozusagen eher in globale Ungerechtigkeiten gehen oder nachhaltiges Wirtschaften etc.
Ja, also genau, also ich glaube, dass diese ganze Rassismus-Sensibilisierungsarbeit ist so eigentlich gar nicht meins, habe ich gar keinen Bock drauf. Es bringt keinen Spaß, es ist emotionally wirklich draining und big ups to anyone, die das wirklich als ihren Tagesjob machen.
Emotionally draining, ein Begriff, den man auch mittlerweile viel im Kontext von Social Media hört, bedeutet nichts anderes als emotional belastend.
Weil ich habe den Fehler gemacht, dass ich immer mal wieder Ja sage und dann an einem Wochenende einen Workshop mache und Montag dann zur Arbeit gehe und eigentlich brauchst du eine Woche Pause und irgendwie Achtsamkeit für dich selber und den Raum habe ich gar nicht. Ne? Das ist super draining, weil du sitzt da immer als ganze Person und nicht nur als die Trainerin, sondern du sitzt da immer mit deinen Erfahrungen und musst die vor irgendeinem Günther rechtfertigen, der sagt, aber wenn ich dich frage, woher du kommst, dann meine ich das doch nur aus Interesse. Und jedes Mal musst du dann, du bist dann bezahlt dafür, dass du halt diesen Raum hältst und auch einem Günther eine Chance gibst. Und innerlich denke ich, halt deine Fresse und fuck off. Ne? Also das
ist, geh in die Bibliothek.
Ja, ja, genau. Und das ist schon sehr draining und das mache ich auch ganz wenig. Und ich habe das immer sehr wenig gemacht. Nur sehr selektiert, wenn mich irgendwie Menschen, die ich mochte, angefragt haben für einen bestimmten Kontext. Aber ich freue mich immer richtig doll, wenn ich für Sachen angefragt werde, die mir Spaß machen. Und zwar zum Beispiel neulich habe ich ein Panel moderiert zu Schulsport beim PXP-Festival in Berlin. Und ich spiele ja Basketball, seit ich 11 bin. Ich liebe Sport. Ich finde Sport super wichtig. Und ich finde es total schade, dass so viele Erwachsene keinen guten Zugang zu Bewegungen gefunden haben und Sport ausschließlich als in dieser Diätkultur als einen Weg des Fithaltens oder des Dünnhaltens sehen und nicht den ganzen Mehrwert, der sich bewegen und Sport und vielleicht auch Teil eines Teams sein irgendwie hat. Und das fand ich richtig cool. Da habe ich mit Tuba Tekkal und Melody Michelberger eine Stunde lang labern können. Das ist richtig, sowas bringt mir richtig doll Spaß. Und das ist voll, ich habe auf jeden Fall einen größeren Fokus auf so Joy, also Dinge, die mir Spaß machen. Und auch da drin gibt es strukturelle Ungerechtigkeiten. Aber irgendwie weg von der Schwere ist mir auf jeden Fall derbe total wichtig geworden. Aber immer mal wieder bin ich auch bereit, irgendwie meine Ressourcen, und natürlich bin ich nicht mehr, ich mache nichts mehr unbezahlt. Ich glaube, das ist irgendwie auch total wichtig, so ich schon den Aufwand und die Emotional Labor jetzt irgendwie schon auch nochmal anders kompensiert sein muss, damit ich mir meinen Raum nehme, und dann habe ich so die Wahl, mich dazu zu entscheiden oder halt auch nicht.
Der Begriff Emotional Labor, den man eigentlich eher so im Englischen benutzt, im Deutschen wäre das sowas wie Emotionsarbeit, klingt ein wenig sperrig. Dieser Begriff bezieht sich tatsächlich auf die konkrete Arbeit in Bezug auf Beziehungen bzw. diese emotionale Arbeit. Also stellt euch vor, ihr investiert sehr, sehr viel Arbeit in die Beziehung mit eurem Partner, eurer Partnerin oder eben für das konkrete Dasein eurer Kinder, wenn sie eben Probleme haben. All das versteht man unter Emotional Labor.
Aber schon nochmal anders Entscheidungen treffe, wozu ich jetzt Ja sage. Aber ja, es gibt eine große Bandbreite. Ich spreche sehr, sehr gerne über meine Arbeit und auch nicht immer nur ausschließlich im Kontext von Schwere und Ungleichheit, sondern auch einfach in der Realität, dass ich das Privileg habe, immer in all den Ländern, wo wir arbeiten, immer mich mit krassen Visionärinnen treffen zu können. Also mein Job ist ja eigentlich 40 Stunden die Woche verbringe ich eigentlich damit, Menschen, die geile Ideen haben, ja, das zu ermöglichen letztendlich. Und das ist halt voll cool. Und das ja in Regionen, die strukturell so benachteiligt sind, wo du denkst, okay, die hätten alle eigentlich voll Grund, so total niedergeschlagen irgendwie zu sitzen und zu warten, weil der nächste Monsun kommt auf jeden Fall. Aber ich treffe mich halt immer mit Menschen, die eine Idee haben. Also irgendwie eine Idee und schon eine Lösung in irgendeiner Form ausprobieren wollen. Und deswegen ist da drin halt eigentlich auch voll viel Positivität, die ohne die strukturellen Missstände und Problematiken zu verherrlichen. Aber ich treffe innerhalb dieses sehr realen Ungleichheitsverhältnisses immer Menschen, die so Visionen haben. Und das ist für mich auf jeden Fall immer noch der Grund, warum ich das auch immer noch mache.
Jetzt sprichst du ja schon konkret sehr gut über die Arbeit bei Lemonade und Charity. Vielleicht nochmal kurz für Leute, die noch nie eine Limo von euch getrunken haben, was ich irgendwie hart challengen
Selbst
würde.
Selbst Beyoncé hat eine getrunken.
Was es mit Beyoncé auf sich hat, darüber sprechen wir vielleicht gleich auch nochmal.
Aber ist ja auch der Aufhänger von der ganzen Folge.
Stimmt.
So funktionieren
doch
Medien.
Eigentlich ist es auch nur eine Einladung für Beyoncé, wenn du zuhörst und fließend Deutsch sprichst mittlerweile. Kommt doch zu uns. Was für ein Verein seid ihr? Was macht ihr?
Okay, also der Lemonade and Charity e.V. Ist ein Verein, der Teil des Social Business Konstrukts von der Lemonade and Charity GmbH mit angedacht war. 5 Cent pro verkaufter Flasche gehen an den Verein in Form von Sponsoring. Lemonade and Charity sind Limonade, Fairtrade und Bio-Limonade und Eistees. Wir als Verein arbeiten in den Anbauländern oder Anbauregionen der Zutaten dieser Getränke, und das ist sozusagen der rote Faden, der sich da so durchzieht. Und wir arbeiten aber immer mit zivilgesellschaftlichen Organisationen in diesen Regionen. Also die können sich bei uns auf Förderung bewerben, immer im Kontext von wirtschaftlicher, also Economic Inclusion, wirtschaftlicher Teilhabe als so Aufhänger eigentlich. Das kann sich aber dann in ganz, ganz, ganz vielen verschiedenen Projekten wiederfinden. Das kann in Bildung, es kann in Zugang zu Finanzen sein, es kann auch in Lobbyarbeit und Advocacy sein. Also da sind wir dann relativ offen, und wir haben momentan so fast 40 Organisationen, mit denen wir arbeiten, in 7 Ländern.
Wow, da gibt's ja eigentlich schon, war mir vorher nie so klar, schon auch eine gewisse Parallele zur Arbeit von Viva Con Agua. Durch den Verkauf des Wassers werden ja bei uns auch die Wasserprojekte mit unterstützt. Warum lachst du so, Michael? Ich habe mich halt noch nie näher beschäftigt.
Weil dir das jetzt auffällt.
Guten Morgen.
So, ja, guten Morgen, nach 15 Jahren. Ich meine, ja, die Parallele fängt ja schon auch sowohl mit der privilegierten Gründerriege an, als aber auch mit ähnlicher Zeitpunkt. Also es war, und dann auch Hamburg.
Genau.
Muss man ganz klar sagen, was ja für die Getränkeindustrie schon elementar Standortvorteil ist, so, ne? Bionade groß geworden, Fritz Cola, Lemonade, Viva Con Agua und so weiter. Und ganz klar, sowohl Lemonade als auch Viva Con Agua waren da absolute Vorreiter, ohne es zu wissen.
Ja.
Und hatten auch kein Proof of Concept, was super spannend ist, weil auch wir mit Paul, der ja einer der Gründer ist, oft geclasht, ey, was ist das bessere Konzept, so, weil wir es ja anders haben, wir haben keinen Sponsoring-Deal, sondern wir sind ja quasi eine Stiftung und ein Verein, der dann die GmbH gehört, so. und es nie klar war und auch keiner von uns hingehen konnte und sagen konnte, ja, warte mal, wie ist denn der Blueprint? Wie wird's denn gemacht? Es gab's eigentlich nicht. Wir sind der Blueprint geworden, wo man jetzt gucken kann, guck mal, diese Vorteile hat Charity Lemonade Konstrukt, diese Vorteile hat das Viva Con Aqua Konstrukt, welches passt eher auf meine Bedürfnisse und so. Und von daher ist es wirklich sehr, sehr ähnlich und dann doch wieder sehr unterschiedlich, was es so schön macht, ja.
Ja, total.
Und was hat's jetzt mit Beyoncé auf sich? Speaking of joy.
Ja, yeah, seriously. Genau, ich hatte, tatsächlich hat mir jemand auf Instagram einen Screenshot geschickt von Yvette Noelle Schurer und die ist die PR-Frau von Beyoncé und die war in Marseille, die sind ja auch gerade auf Europatour und hat die in einem kleinen veganen, in einer kleinen veganen Bäckerei in Marseille hat sie die Lemonade Maracuja und Ingwer gefunden und getrunken und das fand sie so toll, dass sie darüber sogar einen Post gemacht hat. Und diese Person hat mir halt so einen Screenshot geschickt und meinte, hey, das sind doch eure Limos und das sind ja nicht meine, ich bin beim Verein, aber ne, die Lemonades. Guck mal, das ist die PR-Frau. Ich kannte sie gar nicht. Ich wusste, I didn't know she existed. Und bin dann damit, ich dachte so, bin damit rüber so zum Social-Media-Team, meinte, ey, guck mal. Und dann haben wir die geresearched und rausgefunden, dass die halt eine derbe krasse, die ist 60, die hat Prince gemanagt, die ist durch, also wirklich seit 25 Jahren über Destiny's Child begleitet sie Beyoncé, ihre Tochter ist die Programmmanagerin von der Be Good Foundation, die übrigens relativ ähnliche Arbeit macht wie wir. Also es ist richtig, unsere Mission und Vision sind quasi identisch, das wussten wir auch nicht. Dann hat das Social Media Team kommentiert an dem Post und meinte, weil sie hatte gesagt, who am I drinking the freshest Ginger out of a bottle oder so. Und dann hat Lemonade und Charity als sozusagen Markenaccount kommentiert und gesagt, who you are? You're someone who's supporting not only a fair trade and organic drink, but also a foundation. Weißt du so? Und dann ist sie darauf total angesprungen und meinte, oh my God, I knew this was special.
So American.
Serious, I knew this was special. This brings tears to my eyes. Mark my words. Das könnt ihr noch nachgucken auf ihrem Post. Ich nur so, okay. Naja, was
ich
da
hoffe,
was,
du hast es gescreenshottet
ja,
und
alles
dir
da.
Ja,
und das,
aufgehangen.
Das Spannende war dann, dass der und der Social Media Manager dann schlauerweise sie nochmal in der DM angeschrieben hat und wir haben dann letztendlich dem Team, der ganzen Beyoncé-Crew, Lemonade und Charity halt ins Stadion geliefert und dann hat sie uns später Screenshots, die waren noch in allen Kühlschränken, das sind ja 500 Menschen mit auf Tour, ne? Das muss man sich mal reinziehen,
Wahnsinn.
Was da so für eine... Und hat dann der GmbH noch 30 Tickets geschenkt am Ende. Das ist dabei rausgekommen und ich bin in Kontakt mit Mylan, mit der Tochter, wenn sie wieder da sind. Die war so, sie meinte, hey, if you're ever in LA, we'll host you. Come and we'll host you. Und ich so, all right, my dad lives in LA, let me go. Und ja, also es war schon eine völlig absurde,
Wahnsinn.
Von einem Moment auf den anderen sind 30 Lemonade zu Beyoncé gegangen. Ne? Also es war schon eine krasse Situation. Aber ja, good things happen.
Und das
so.
Krasse ist ja das Leverage, dass so ein Kosmos, ich meine, du hast gerade gesagt, 500 Menschen arbeiten da, nur mal um das in Relation zu setzen, bei so einem Ärztekonzert werden es 80 sein, 60, also es ist nochmal einfach mal 6, mal 7. Es ist natürlich auch CO2, whatever, also es hat auch the dark sides, es hat auch the structural sides,
klar.
Es hat all the business sides und so. Und trotzdem, so eine Person kann ja so ein Ding auf ein Leverage bringen, auf Möglichkeiten.
Ja.
Unvorstellbar.
Voll. Und das war für mich, und das war auch ganz interessant, weil wir als Verein haben ja totale Privilegien. Und das ist, wir müssen ja gar keine Werbung machen, um unsere Gelder zu bekommen. Bedeutet, wir müssen... Ne,
das
wir
Finanzamt
müssen,
Hamburg denkt darüber
ja, wir
anders.
Müssen, wir müssen, in, wir müssen keine traurigen Kinder zeigen, um irgendwie ne, Spenden zu leveragen.
Ja.
Und das heißt, dass ich sozusagen da drin, in diesen Brand-Gedanken gar nicht so gut drin bin. Also weil ich es gar nicht sein muss, klar. Mit meinen, wenn ich irgendwie auch über gesellschaftliche Missstände spreche und so weiter, hat das natürlich, ich bin immer Eileen von Lemonade. Das ist so egal, die meisten Menschen differenzieren noch nicht mehr zwischen GmbH. Ich bin, ach, das ist doch diese Eileen von Lemonade, deswegen ist egal, wo ich bin, ist Lemonade auch irgendwie immer ein bisschen dabei. Aber dass ich zum Beispiel gar nicht so gedacht habe, ne, in so Influencer denke, weil ich war die ganze Zeit, naja, also wenn das Beste ist, was daraus entsteht, dass 30, dass wir diese Tickets jetzt bekommen haben und so aus einer Teambuilding-Perspektive ist doch schon schön und alle anderen denken schon so 5 Kilometer weiter, das ist halt überhaupt nicht mein Ding, aber das ist viel, also auch überhaupt nicht meine Stärke. Aber meine Stärke ist es halt, in dem Moment sozusagen irgendwie zu agieren und das Beste rauszuholen. Und auch diese Noelle und ihre Tochter haben uns dann getroffen im Stadion, zu uns gekommen, und wir haben uns halt unterhalten. Die waren total nett. Und das Gespräch habe ich dann halt geführt. Ne? Also das kann ich dann
besser
wiederum.
Besser so auch.
Also das war interessant. Spannend. Das war für mich auch auf jeden Fall nochmal ein neuer Gedanke dazu, also was so Brandbuilding, Leveraging und so weiter bedeutet.
Naja, das Spannende ist ja auch, dass du rein theoretisch auch für eine Beyoncé, correct me, auch wenn du da eine andere Vorstellung hast, aber sie hat eine Be Good Foundation.
Ja.
Foundation ist auch oldschool. So,
voll.
Kannst du sagen, was du willst, aber die meisten Stiftungen operieren sehr oldschool, es ist sehr starr, sehr strukturell und so
genau,
weiter.
Deswegen sind wir auch keine Stiftung.
Genau, und so, und deswegen haben wir eine, um diesen einen Flügel bei uns abzudecken. Nein, aber weil es ja auch, es hat ja auch Vorteile, wie alles im Leben. Nur, worauf ich eigentlich hinaus will, ist ja, dass auch so ein Denken wie so ein Social Business natürlich auch für ein Konglomerat wie Beyoncé und in dieser Welt halt super Sinn macht, weil die ganzen Influencer packen jetzt ein Produkt nach dem anderen auf den Markt, überschwemmen den zum Teil.
Total.
Es ist nicht so, dass diese neuen Produkte die Welt unbedingt braucht. Die werden nicht besser gemacht, weil jedes Produkt, das produziert wird, ist erstmal negativ in einer CO2-Bilanz oder, ne, also es hat einfach auch einen hohen Faktor, der Scheiße mit sich bringt, um es auf gut Deutsch zu sagen. Und deswegen finde ich es halt sehr, sehr spannend, dass da auch durch so einen kleinen Kosmos aus Hamburg so eine Idee quasi auch an so einen Kosmos rankommen kann.
Voll. Und das war für uns, ich glaube, das war so inspirierend auch in dem Moment, so dass es manchmal so ganz kleine, unverhoffte Momente braucht, um irgendwie so kurz gesehen zu werden. Ich glaube, das war auch so ein Moment, ja.
Safe.
Also dass so, dass es jemanden interessieren könnte, dass wir, dass die GmbH wirklich derbe harte Arbeit leistet, um strategisch einkaufen zu können in einem Weltmarkt, der Fairtrade und Bio überhaupt nicht befürwortet. Also was das bedeutet, irgendwie eine Bio-Limette zu organisieren oder eine Bio-Maracuja und die dann auch noch Fairtrade ist, ja, bedeutet einfach wirklich 20 Mal mehr Arbeit da reinzustecken. Also das auf so kleine Merkmale zu achten und daran festzuhalten, ist nicht der einfachere Weg, ne? Und dass das sich dann manchmal in so kleinen Dingen irgendwie, ja, äußert und damit auch gewertschätzt wird, und dann immer wieder auch so ein Reminder ist, der sagt irgendwie, das lohnt sich, daran so festzuhalten irgendwie. Das war, ist dann schon irgendwie schön. Das war schon so ein kleiner Moment der Wertschätzung auf jeden Fall.
Kann ich mir vorstellen. Ich warte jetzt auf das Bild von Beyoncé mit der Limonade in der Hand. Ich wollte eigentlich eben noch fragen, der Punkt ist auch schon ein bisschen jetzt zu spät, aber vielleicht bin ich auch nicht die Einzige, die nicht weiß, was ist, was Leveraging bedeutet, weil ihr habt es beide jetzt mehrfach genannt und ich glaube, ich bin
mir nicht
sicher.
Du bist doch so gut in Englisch.
Ah, ist ein Insider, weil ich sehr lange studiert habe und nicht gut. Leverage ist einfach hochskalieren, also
genau.
Größer machen.
Ja.
So, ja. Ich habe auch noch eine, der auch lange vorbei ist, der Punkt, aber da habe ich drüber nachgedacht, du hast Rüstung gesagt, dass du dir die Rüstung anziehst, wenn du in harte Themen reingehst, vorbereitet und so weiter. Und da hatte ich, musste ich dran denken, dass ich es einen krassen Moment fand, als Black Panther an den Start gekommen ist. Und ich glaube, ganz viele den Wert von diesem Film überhaupt nicht richtig einordnen können. Kannst du ihn aus deiner Perspektive einordnen, warum, also wenn du es genauso siehst wie ich?
Also ich finde auf jeden Fall, dass der Film für viele einen ganz, ganz großen Wert hatte. Einmal, weil in einen Film zu gehen, in einen Marvel-Film, also in eine so große Produktion und fast ausschließlich schwarze Menschen dabei zu sehen, wie sie Superheldinnen sind, ja. Dazu noch so diese ganzen afrozentrischen Einblicke, sei es Sprachen, also man hört Xhosa, Zulu, Swahili und so weiter, plus die Kostüme, die teilweise irgendwie so afrikanische Print ein, das war auf so vielen Ebenen der Repräsentation total empowernd, also richtig, richtig stärkend, ne? Und genau, ich glaube schon auch, dass wir uns alle so ein bisschen fühlen wie, man muss so man geht in viele Räume und muss sich eigentlich seinen Black Panther-Anzug anziehen, um da irgendwie einigermaßen unbeschadet durchzukommen. Also ich glaube, da sind viele Analogien, die total Sinn machen dafür, was es bedeutet, im Alltag in Deutschland irgendwie nicht weiß zu sein. Und gleichzeitig aber finde ich den größeren Mehrwert einfach die Repräsentation, die das bedeutet für Jugendliche, für Kinder und Jugendliche. Ja, Kinder, ne, ich habe meine Tochter noch nicht da reingelassen. Ist ja auch einfach, ne, ist ja schon, da wird ja schon auch viel gekämpft
drin. Hat sie Ariane in die Meerjungfrau?
Ja, wir haben Ariel gesehen. Ariane, Alter.
Was ist mit dir? Du bist doch kein Vater.
Nein, irgendein Günther.
Ja, wirklich, genau.
Ja, aber ey, also ich fand, das fand ich eine der geilsten Diskussionen, wo dann darüber...
Ja, die war absurd. Diese Diskussion ist auch nur eine Stellvertretung. Diskussion. Ja, total. I know. Gut.
Willst du kurz nochmal zusammenfassen?
Nein, nur die
Diskussion. Ja, weil die neue Ariel halt schwarz ist. Und das, was schon im Vorfeld daran an Diskussionen stattgefunden hat, darüber, wie Leute sich irgendwie
echauffiert
haben. Und ich so, dude, Meerjungfrauen sind nicht real. Als gäbe es so, oh mein Gott, jetzt ist meine Kindheit weg. Weil jetzt meine Ariel hat rote Haare und ist weiß. Und so, dude, die gab's auch nicht. I'm sorry, dass ich dir das jetzt irgendwie eine Illusion nehmen muss. Also es gab eine riesige Diskussion dazu nach dem Motto, jetzt ist Disney auch noch woke und bla bla bla. Aber ich war da und ich war da, als Daya Kudua, ist eine Hamburger schwarze Schriftstellerin, die ganz viel mit Disney oft so Screenings organisiert. Aha. Und die hat im Studio ein Community Screening organisiert. Ich habe auch schon mit ihr zusammen den zweiten Black Panther Film geguckt. Und es ist schon ganz geil, in einem Kino nur mit schwarzen Menschen Black Panther oder halt auch nur mit schwarzen Kindern Ariel zu gucken. Ne? Das war so geil, also was das für eine Erfahrung ist. Mhm. Also auch einfach because schwarze Menschen enjoyen solche Sachen halt anders. Das ist so fact. Es war so selbst bei Ariel, als dann die so eine Kampfszene mit, wie heißt sie, Griselda, nee.
Ariane vielleicht?
Nein, die Bösewicht. Nein, das ist nicht cool. Ihr seid überhaupt nicht im Game. Anyway, genau. Aber naja,
in dieser Game Kampfszene bist du, Sophia.
Hört man nur so die Kinder so, das hat sie verdient und so. Also in so einem Allmann-Screening hat man halt diese Reaktion nicht so laut. Und das war schon ganz geil.
Also, Allmanns sind übrigens Günthers.
Excuse me, ihr kriegt jetzt bestimmt so Comments. Also wenn sie Allmann sagt, ist bestimmt rassistisch. Anyway.
Ja. 37 Günthers in Folgen, lieber Kanal.
Als ich im Nachtcafé, ich war irgendwann mal im WDR-Nachtcafé und ich hatte mir vorgenommen, dass ich das Wort Kartoffel platzieren möchte im WDR. Und weil hier Kübra Gümüşay hatte mir im Vorfeld gesagt, ich habe sie gefragt, ich meinte, ich gehe da ins Nachtcafé, muss ich irgendwie auf irgendwas achten. Und dann meinte sie, du musst dir einfach nur wirklich gut überlegen, was du platzieren willst und was du platzierst, egal was du gefragt wirst. So, und ich so,
geil,
okay.
Geil.
Und das habe ich dann gemacht. Tipp. Voll guter Tipp. Und dann wurde ich gefragt, was ich bin in Mümmelmannsberg aufgewachsen, im Hamburger Osten. Und das ist sehr, sehr migrantischer Stadtteil schon immer gewesen. Und er hat mich gefragt, was war denn das Verbindende, Aileen, was war denn das Verbindende in deinem Aufwachsen am Mümmelmannsberg? Und ich meinte, naja, dass ich keine Kartoffel war. Und das war, da ist er gar nicht drauf eingegangen. Das ist ja das Geile in so Talkshows, wo du eigentlich sagen kannst, weil es kein Diskussionsformat ist, du kannst ja sagen, was du willst. Und dann nur so, hat so genickt. Naja, aber danach war halt so Kartoffelgate loose, so auf Facebook oder auf YouTube oder so, da wo die, da haben Leute, die setzt sich ins Fernsehen und redet über Rassismus und nennt uns Kartoffeln. Das war sehr geil. Da bin ich auch wirklich noch mein stolzester Moment.
Oh mein Gott. So bezeichnend, dass sowas dann im Nachgang passiert.
Total.
Oder?
Also. Und gleichzeitig und halt, aber was ganz wichtig ist, gleichzeitig und deswegen sind solche Auftritte, auch wenn sie derbe, also ich habe es ehrlich gesagt gemacht, weil ich wollte eine Nacht in Baden-Baden in einem Vier-Sterne-Hotel alleine. Ja. Das war eigentlich mein Grund.
Ein bisschen Freizeit.
Ein bisschen Freizeit, genau. Ja. Und dann habe ich aber gemerkt, das ist total viel wert, weil mir haben dann irgendwie so viele Menschen geschrieben, die irgendwo in Deutschland vereinzelt irgendwie als schwarze Menschen aufwachsen, ja, und die gesagt haben so, boah, ich habe dir zugehört und ich habe die ganze Zeit genickt und ich habe auch gemerkt, bei uns, mein Kind irgendwie ist das einzige Kind in einer Dorfkita und so weiter, also was für Geschichten dadurch gekommen sind und wie viele Leute sich gesehen gefühlt haben und das hat sozusagen dann diesen Sturm an irgendwie Kartoffelgate total relativiert, weil das sind halt so die vereinzelten wichtigen Geschichten dazwischen.
Kann man sich das noch angucken?
Ja,
verlinken wir alles.
Immer, du schreibst ja deine Seele weg. Die,
verlinken wir.
Die rescreen das auch immer wieder.
Ich als Schwabe muss es jetzt sagen, es ist der SWR. Baden-Baden ist in Süddeutschland und WDR ist da in Westdeutschland.
Das stimmt, das ist der SWR.
So haben wir
Sorry. Ich wollte im Öffentlichen... Ja, Alter, unser Praktikant ist so geil. Wir haben gerade... Shoutout to Joseph. Er ist kenianischer Studierender hier in Hamburg und macht bei uns gerade ein Praktikum. Und er kommt halt aus... studiert in Kassel. Und ich bin halt richtig Deutschland illiterate, ne? Weil alle auch. Meine Familie wohnt in Hamburg. Also drei von vier wohnen in St. Pauli, ne? Also unsere Bubble ist sehr klein. Und dann meinte ich heute zum Beispiel wieder so, du, Joseph, ist Wiesbaden eigentlich in der Nähe von Kassel? Und er hat mich nur angeguckt und wirklich so richtig abwertend den Kopf geschüttelt und meinte so, Alter, Eileen, nein.
Ja, aber
nicht
es ist
in
auch
deine...
nicht so weit.
Ja, finde ich auch. Es ist vor allem dasselbe Bundesland, glaube ich, oder?
Ist doch das
habe ich auch gelernt heute. Aber genau, ich bin, was so Deutschland angeht, gar nichts. Also sorry, WDR, SWR.
Ich kann dir einen Tipp geben. Lauf einfach mal durch Deutschland. Also wir sind ja von Hamburg nach Baden gelaufen.
Ja, nein,
dadurch
nein,
kenne ich
Deutschland
nein, Micha. Ganz gut.
Nein,
wollen wir nicht.
Not joyful.
Wollen wir nicht.
Ist joyful.
Ja, halt. Hier sind wir wieder an einem Punkt.
Für mich.
Für dich joyful, durch fucking Brandenburg zu Fuß zu gehen.
Na, Brandenburg war ich nicht.
Ja, siehst
ja,
du?
Ja, also.
Aber
ja.
Selbst für mich ja. In rural Deutschland mal kurz wandern zu gehen, ist auch nicht so geil. Also,
ja, true.
Ne, Perspektivwechsel.
Da hat er seine Schelle noch abgeholt.
Ja, ja. Zum endlich zum Schluss.
Genau.
Die Schelle
wirklich.
Noch bekommen.
Aber was ich noch droppen möchte, ist, dass wir und VCA, also ne, Christian Wiebe vom Verein ist bei uns im Beirat, dass wir... Ich die ganzen Jahre, die ich jetzt schon im Verein bin, auf jeden Fall immer Überschneidungspunkte und hatte und mit all meiner Kritik, die ich immer mal wieder droppe, diese Kritik ja aber vor allen Dingen auch immer innerhalb des VCA-Kosmos diskutieren kann. Und dafür bin ich sehr dankbar. Also sei es bei euren Netzwerktreffen, wo ihr mich regelmäßig einlädt, um über euch zu lästern. Das finde ich auch immer sehr geil.
Lästern ist hinterm Rücken.
Mit euch sozusagen uns selber kritisch zu reflektieren. Das bringt sehr viel Spaß und ist, glaube ich, super wichtig. Ihr habt ein ganz tolles Netzwerk. Die jungen Menschen, die sich bei euch engagieren, stellen gute und wichtige Fragen und ich freue mich, dass es da noch immer diese kleinen Räume gibt, in denen sie diese auch platzieren kann. Ich glaube, das ist sehr wichtig. Und dass ich sehr ich finde es schön, dass ihr so nah seid. Und Micha, ich überlege gerade eine Sache, die mir noch super wichtig ist. Du hattest damit eingeleitet, auch dass ich, dass du davon profitiert hast und viele Menschen davon profitieren, wenn man hingewiesen wird. Und gleichzeitig denke ich immer so, ja, das ist gut, aber mich kostet das ja Energie. Und das heißt, nur weil ich so Ungerechtigkeiten nicht so stehen lassen kann, immer das Bedürfnis habe, das zu korrigieren, ist es ja trotzdem Arbeit, die da reinfließen. Deswegen würde ich mir wünschen, dass man vielleicht, ja, immer schnell machen ist super, aber auf jeden Fall so überlegt wie möglich schnell machen. Also dass da schon grundsätzlich jeder sich irgendwie vornimmt, noch ein bisschen mehr Reflexion in Prozesse zu stecken, damit sozusagen diese unbezahlte Mehrarbeit von Betroffenen nicht geleistet werden muss. Und das ist nicht nur im Kontext von Rassismus, das ist im Kontext von Sexismus und Ableismus und allen Marginalisierungsformen, dass ich mir wünsche, dass alle irgendwie ein bisschen darüber nachdenken. Und zwar geht es ja darum, nachzudenken, wer ist hier gerade nicht mitgemeint? Wen haben wir nicht mitgedacht? Und dann kann immer noch mal was passieren und dann ist Fehlerfreundlichkeit und irgendwie ne für selbst, Fürsorge auch wichtig zu sagen, okay, klar, ich kann nicht alles wissen, aber ich bin bereit, das zu korrigieren. Ne? Und das macht ihr sehr gut, darin seid ihr sehr gut. Und manchmal denke ich, aber vielleicht ist das immer darauf zu hoffen, dass man korrigiert wird als Korrektiv. Du redest oft von dem Korrektiv, was du hast. Das ist schön und gleichzeitig... ist es jetzt vielleicht Zeit, darüber nachzudenken, dann ein kleines bisschen langsamer zu machen und noch eine Schlaufe mehr zu gehen, damit dieses Korrektiv, diese Energie sozusagen da nicht reinfließen lassen muss. Das war mir noch sehr wichtig.
Sehr schönes Schlusswort.
Mic drop.
Micha hat Hausaufgaben wie immer mitzunehmen nach diesem Podcast.
Ich auch. Und ich weiß nicht, ob ich es richtig sage, aber liebe Günthers da draußen, wenn wir euch noch kritisieren, dann ist es auch aus Liebe und Mitgefühl. Wenn
total.
Wir euch nicht mehr kritisieren, dann ist eher das Problem.
Dann ist schwierig.
Und es tut mir leid, wenn du Günther heißt, du bist einfach mein Symbolbild für eine Person, aber du bist bestimmt auch nett.
Schönes Schlusswort.
Ja, vielleicht schneiden wir das raus und nehmen den Mic drop von davor. Oder machen den, wir machen etwas Besonderes, wir machen den einfach jetzt nochmal. Kannst du bitte, liebe Melina, den Rewind Selector jetzt ranpacken, den Mic drop von.
Nein, wir machen jetzt noch die Abschiedsrunde, oder? Du machst die Verabschiedung.
Ich würde den Mic drop jetzt hinpacken, genau jetzt.
Welchen Mic drop?
Den Sie gerade davor, vor der okay. Günther Liebeserklärung.
Okay.
Ja.
Aber wir tschüss, haben uns halt nicht verabschiedet.
Ciao, Günther.
Okay, tschüss, Günther. Wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Das ist unser größter Fan.
Tschüss, schön, dass ich hier sein durfte.
Danke dir. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Das war sie, die Folge mit der wunderbaren Eileen Uhlmann. Ich glaube, das mit der Verabschiedung, das müssen wir an anderer Stelle nochmal üben. Ich hoffe, wie immer, euch hat die Folge gefallen. Ihr nehmt ein bisschen was mit, habt was Neues gelernt. Und heute würde ich tatsächlich gerne mit einem direkten Appell oder Wunsch an alle euch wenden, die gerade zuhören. Und zwar, wenn ihr uns hört und die Podcast-Folge mögt oder auch den Podcast feiert, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Uns hilft das sehr, sehr viel. Das habe ich auch schon an anderer Stelle immer mal wieder gedroppt. Ihr könnt uns zum Beispiel bei Spotify eine Bewertung da lassen oder auch auf einem anderen Podcast-Player. Wir freuen uns wie immer, wenn ihr uns bei Instagram eine Message zuschickt, wenn ihr uns sagt, wenn ihr gerne als nächsten Gast im Podcast hören wollt. Und wir hören uns hier wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.